Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Spaziergänger macht grausigen Fund. Skelett von Josef Mengele entdeckt.
Stell dir mal vor,
wieso Skelett, also wie?
Ja, also das war 85 im Sommer und der war da schon 7 Jahre tot oder 8 Jahre sogar. Und das Skelett ist dann halt gefunden worden und dann hat man Gebissabdruck oder sowas gemacht und schon war klar, das ist Josef Mengele, den man die ganze Zeit gesucht hat und von dem man auch immer wusste, wo er war, wie man jetzt weiß und wie es auch immer schon als Gerücht durch die Weltgeschichte gewabert ist.
Anfang Mai gab es dann einen Artikel bei ARD Aktuell, die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk hatten das recherchiert. Aha. Die Überschrift war: Polizeiakte enthüllt neue Details über Mengele. Inklusive einiger der Gerüchte, die Historiker und Historikerinnen, wie du sagtest, schon die ganze Zeit ventiliert haben, dass zum Beispiel er unter seinem bürgerlichen Namen existiert hat. Und zum Beispiel auch, dass er unter seinem bürgerlichen Namen versucht hat, in die Bundesrepublik einzureisen.
Genau.
Das heißt, alle wussten alles, nur die Öffentlichkeit nicht. Ungefähr so sieht das aus. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist
vielleicht genau, so ein bisschen ähnlich auch wie bei Eichmann. Da wusste man ja auch schon, dass es da diesen Menschen gibt, der dann da hinterher vom Mossad festgenommen und in Jerusalem verurteilt wurde. Also das sind so
Sachen, wo man Eichmann hat aber wenigstens noch unter Pseudonym da
gelebt. Ja, ne, also ist schon klar. Ich wollte nur sagen, also man wusste das, also alles wusste man natürlich nicht, aber vieles. Und man hat eben einfach nicht richtig reagiert und hat sie also nicht gekrallt und sie hier in Deutschland vor Gericht gestellt, wie es sich gehört hätte. Mhm. Insofern gibt es da dieses berühmte Auge, was auf der rechten Seite weniger als auf der linken sieht. Und insofern sind das zwei Beispiele, wobei Mengele natürlich ein ganz anderes Kaliber ist als Eichmann. Du musst
vielleicht auch einfach nochmal, also wer war eigentlich Josef Mengele?
Ja, das machen wir jetzt gleich, genau. Also ich wollte nur sagen, also das ist etwas, wo man dann auch im Nachhinein als Historiker sagt, mein Gott, was ist das für ein Land in den 50ern gewesen, in dem ich geboren wurde? Weil man stellt immer mehr fest, es ist wirklich sehr vieles im Argen gewesen und der Satz, früher ist alles besser gewesen, ist einfach nur Bullshit. Ja, das kann man nicht anders sagen. Insofern,
früher war alles eher.
Also früher war alles nein. Also Mengele, bleiben wir aber heute bei dem, weil um den geht es ja auch. Mengele ist von Haus aus Mediziner, also Arzt, der erst zunächst mal ganz normale Ausbildung macht und eine Karriere auch beginnt und dann relativ als frisch Approbierter kommt er in die, ja, wie soll ich sagen, nicht in die Fänge, aber jedenfalls er kommt zusammen mit einem Rassehygieniker und Mediziner. Mhm. Das war der berühmt-berüchtigte Ottmar von Verschuer. Und jener Ottmar von Verschuer ist also jemand, der sagt, kriminelle Veranlagungen sind Folgen des Erbgutes. Mhm. Und dessen Assistent war ja 1937. So, und vorher hat er eben Ausbildung gemacht und war im Prinzip ein ganz normaler Mediziner. Und ein Rassehygieniker wurde er dann eben auf diesem Wege. Und da müsste man noch mal so 2-3 Sätze verlieren über dieses Weltbild, was dann später durch Mengele und andere in Auschwitz-Birkenau als Lagerarzt in die furchtbare Tat umgesetzt wurde und eben auch mit anderen Programmen außerhalb der Konzentrations- und Vernichtungslager auch gemacht wurde, nämlich dieses biologistische, rassistische Weltbild, das letztendlich so funktioniert hat, wie man sich als guter Gärtner die Natur vorstellt.
Lebenswertes, unlebenswertes Leben und das lebenswerte Züchten.
Genau, das heißt, du sitzt in deinem Garten und siehst, dass da ein wunderbares Blümchen wächst, da willst du mehr von haben, also versuchst du das zu pimpern und dann sitzt du daneben irgendein Kraut, das du nicht haben willst, das rupfst du aus. Mhm. Und diese Art der, ich sag mal, wirklich alles in Anführungsstriche, der Rassepflege, das mündet dann eben darin, dass du all jene ausgerupft, sprich umgebracht hast, von denen du dachtest oder der Überzeugung warst, dass sie für die Erhaltung des Guten, also der guten Blume, keinen Dienst leisten könnten. Die wurden einfach umgebracht. Dazu gehörten alle Personen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Dazu gehörten alle Personen, die aus angeblich asozialen Verhältnissen kamen. Und dazu gehörten alle Personen, die sich krimineller Taten ab einer bestimmten Stufe schuldig gemacht haben. Und dazu gehört natürlich auch Juden, Kommunisten, Gewerkschafter.
Man kann sagen,
hinterher
was kriminell ist, bestimmen wir. Ne?
Genau, die Politkommissare und so weiter. Was aber eben wichtig zu wissen ist, es war jetzt nicht einfach nur auf dem Papier. Das konnte man ja auch schon bei anderen Leuten lesen. Also wer sich über die geistigen Väter der Nazis mal informieren möchte, der lese mal so Literatur vom Alldeutschen Verband. Das ist ein derartiger Unverein, der einfach diesen Kram auch schon Jahrzehnte, bevor Hitler geboren wurde, na, das stimmt nicht, aber jedenfalls bevor er an die Macht kam, verbreitet hat und sozusagen den Boden bereitet hat dafür, auch noch in der Weimarer Republik.
Haben wir vor fast 10 Jahren eine Sendung zugemacht zum Thema.
Ja, die Sendung hieß Hitlers Väter.
Nee, der Alldeutsche Verband.
Genau. Und also, das heißt, das war auf dem Papier und sie haben das gefordert, dass man das machen musste oder sollte und die Nazis haben das eben übernommen und haben es dann wirklich umgesetzt. Und damit man es mal auch klar hat, es geht nicht nur um Josef Mengele. Der war sozusagen, ich nenne das mal so, als die Spitze des Wahnsinns, des Eisbergs. Aber es war eben auch so, und da will ich jetzt mal von einem Menschen erzählen, den ich selbst getroffen habe und über den ich einen kleinen Text geschrieben habe in einem Buch. Das war eine junge Frau, die einen Bruder hatte, der an einer fiebrigen Erkältung, aber sehr fiebrigen und sehr schlimmen Erkältung, Grippe mit hohem Fieber erkrankt war. Der Arzt kommt und sagt, die Fieberträume, die der Junge hat, sind Halluzinationen. Und damit überstellt er diesen Jungen in eine Nervenheilanstalt. Mhm. Der Junge verlässt diese Nervenheilanstalt mit den Füßen voraus.
Seine Schwester. Das ist in meiner Familie auch passiert übrigens.
Genau
diese Geschichte.
Genau, die Schwester, über die ich dann geschrieben habe, besucht ihn und muss also eine ganz enge Stiege runtergehen und fällt hin. Das kann jedem von uns passieren. Mhm. Und daraufhin sagt der diensthabende Arzt, das ist die Schwester von dem Jungen mit dem Halluzination, die hat das auch. Wow. Die wird jetzt nicht umgebracht, aber die wird zwangssterilisiert. So, das musst du dir mal vorstellen. Die sagen ihr dann irgendwas und wir müssen sie operieren und dann kommt sie raus aus dem OP und ist zwangssterilisiert. Das kriegt sie erst sehr viel später mit. Sie hat furchtbare Unterleibsschmerzen, sie hat furchtbares Depressionen, weil das einfach alles furchtbar wehtut und als Frau ist das ja eine Katastrophe.
Das ist ein Eingriff auch ins Hormonsystem letztendlich.
Nein, ich sag nur, das ist eine Katastrophe. Ja. Und aus vielerlei, ich bin ja kein Mediziner, aber natürlich gehört das dazu. So, und dann stellt sie also fest, dass sie unfruchtbar gemacht wurde und nur als kleine Klammerbemerkung. Die Frau ist in den 90ern dann gestorben. Mhm. Sie hat dafür gekämpft, dass die Menschen, denen das auch so ergangen ist, eine Entschädigung bekommen in der Bundesrepublik.
Gab's
eine kleine Rente. Es waren 130 D-Mark.
Toll.
Und du läufst dann da rum und sagst, mein Gott, was ist das für ein Land?
Wahnsinn.
Also, es ist wirklich Wahnsinn. Und
das ist bei allem, wo es um Entschädigung geht. Und wenn es nur eine Rehabilitation ist, tut Deutschland sich unfassbar schwer, irgendwie mit seiner Vergangenheit umzugehen. Ich verstehe gar nicht, warum.
Ja, das ist ja eine Erklärung gäbe es schon. Ja,
ja gut.
Dass wir im tiefsten schwarzen Inneren unserer Seele sowas eben immer noch ganz gut finden. Mhm. Ich für mich lehne das natürlich wirklich ab, aber ich kann es mir auch nicht mehr anders erklären. Nein. Was um Himmels Willen hat die Politik in den 70er, 80er Jahren daran gehindert, diese armen Schweine, die in ihrem Leben zerstört waren, die konnte nie eine Familie gründen, die hat nie einen Mann gefunden, die war immer auf der Suche nach Kindern. Sie hat sich dann in andere Tätigkeiten gestürzt, unter anderem eben in Hilfe für die auch Betroffenen und hat Organisationen gegründet. Jetzt ist sie tot. Aber nun endlich ist es soweit. Jetzt sind die anderen aber auch alle tot, ja?
Na, das ging ja noch weiter. Das ging ja dann, das ging ja bis in die 2000er hinein mit den Entschädigungen für die Zwangsarbeiter, wo ja auch so gut wie nichts passiert ist, muss man ehrlich mal sagen. Also viel zu spät, viel zu wenig.
Ja. Das sollte man wirklich festhalten, wenn man sich über die Bundesrepublik-Geschichte hermacht. Das ist eine Situation gewesen, die wirklich zum Kotzen war, ehrlich gesagt. Und ich will jetzt, da gibt's noch ganz viele andere Dinge, wo einfach diese spießbürgerliche Gesellschaft über alles weggebügelt ist, was es überhaupt gab, an berechtigten Forderungen, an berechtigten Ideen und es einfach negiert hat und die Leute am langen Arm hat verhungern lassen. So, wir reden aber jetzt über das, was die Nazis Rassenhygiene nannten oder Rassehygiene nannten. Und dabei war eben die Vernichtung lebensunwerten Lebens ein Teil davon. Mhm. Und dieser eine Teil, der wurde teilweise sogar vor den Augen der Öffentlichkeit durchgeführt. Ich will erinnern an die Aktion T4. Die ist bei euch in Berlin, Tiergartenstraße 4. Mhm. Das war die zentrale Dienststelle dieser Aktion. Dort wurden 70.000 Menschen auf einer Liste aufgeführt, die es zu töten galt.
Wegen Lebensunwert, Entartung
Eugenik.
Oder wie sie es genannt, Eugenik, ja.
Eugenik, ja. Also das ist im Grunde genommen, also immer in Anführungsstrichen, das ist Rassenpflege. Mhm. Das haben die Kinder in der Schule schon gelernt. Da gab es so Beispiele, da war also ein großer Germane, der hatte so einen Stock auf dem Rücken, wo dann zwei Wassereimer dranhängen können. Und auf der einen Seite saßen drei Gesunde und auf der anderen Seite vier Kranke. Und dann stellte man die Frage, welche Seite geht zuerst runter? So. Und damit war klar, der Germane, der diesen Stamm trägt, der kann das nicht, das geht nicht. Die fallen runter, also müssen die weg. So, und also man fängt da...
Unglaublich.
Unglaublich, das ist unglaublich. Und unsere Großeltern, das waren unsere Großeltern, die haben ihre Kinder in diese verdammten, verfuckten Schulen geschickt und haben die Schulbücher gesehen und haben das gesagt, okay, das lernst du jetzt. So, also, da wurden Menschen ermordet, weil sie in irgendein Raster nicht reinpassten. Es sind Experten durch die ganze Welt gefahren, bis zum Himalaya hoch und haben irgendwelche Ureinwohner und indigenen Leute dort vermessen. Die haben den Kopf vermessen, um herauszufinden, bis wohin der Arier gekommen ist. Stell dir mal vor, was für eine Scheiße.
Schädelvermessung, so. Ja, das ist, gibt es das nicht sogar heute noch in irgendwelchen
komischen Abzeichen? Ja, Schädelvermessen kann man ja machen, wenn du krank bist. Das ist ja in Ordnung, aber doch nicht, um herauszufinden, ob du Arier bist. Mein Gott. Oder Jude. Okay. Mengele wird also mit diesem Zeug sozusagen infiltriert durch diesen Verschur. So, und dann meldet er sich 1940 freiwillig zur Waffen-SS. Mhm. Das ist jetzt nicht so was furchtbar Besonderes, das haben viele gemacht.
Das ist erstaunlich spät, oder?
Ja, es ist aber tatsächlich auch mit Kriegsbeginn so eine Welle gewesen, weil dann auch die Werbung hochgefahren wurde und Himmler dann auch damit werben konnte, dass die Waffen-SS ein Teil der kämpfenden Truppe wurde.
Ja, und das dauert ja dann auch immer noch mal ein paar Monate, bis die Leute dann wirklich hingehen und es mitbekommen und von daher passt
genau.
Es. Genau,
ja. Um es aber noch mal klarzustellen, sie stand nicht unter dem Kommando der Wehrmacht. Also das ist ja auch immer die Frage, wer ist jetzt schuld am Holocaust und wie hat das überhaupt stattfinden können? Das war natürlich nur unter Zutun der Wehrmacht, weil ohne die besetzten Gebiete hätte es die Vernichtungslager nicht gegeben. Mhm. Aber das Umsetzen dessen, was da in Auschwitz und anderswo passiert ist, das war Aufgabe der Waffen-SS. Oder ist von der Waffen-SS durchgeführt worden, genauso wie die meisten der Erschießungskommandos. Da waren zwar auch Wehrmachtssoldaten bei, klar, da gibt es ja auch genügend Dokumente, siehe Wehrmachtsausstellung. Aber ich sag mal, den Kampfauftrag, das zu erledigen, das galt eher für die Waffen-SS und die hat das ja auch hauptberuflich dann gemacht. Also die Wehrmacht war natürlich Teil der Verbrechensapparatur. Ja, also ohne die Wehrmacht wären keine Länder besetzt worden. In den Ländern haben die Vernichtungslager gestanden, in den besetzten Ländern. Und da hat dann die Waffen-SS den Holocaust oder die Shoah ins Werk gesetzt mit Unterstützung von vielen anderen. Aber jedenfalls, hätte das andere nicht stattfinden können. Und der Mengele, der geht also zu dieser Waffen-SS und ist zunächst mal Truppenarzt an der Front. Mhm. Das heißt also, Westfront beginnt dann und im Juli 41, nachdem er also schon dabei ist, geht es dann im Osten weiter. Und dort ist er auch als Truppenarzt und lernt da sozusagen die Freuden der Front kennen, in Anführungsstrichen. Und von Mai 43 bis Januar 45 ist er Lagerarzt in Auschwitz-Birkenau. So, und da ist er Chef der gesamten medizinischen Apparatur und hat einerseits zu versorgen, heilend, Verwundungen und Krankheiten von Wachmannschaften. Mhm. Und auf der anderen Seite führt er dort ganz schreckliche Menschenversuche durch. Er macht wissenschaftliche Studien, angebliche oder tatsächliche, kann ich nicht beurteilen. Zwillingsforschung an Sterilisation forscht er. Er forscht an Fleckfieber und Malaria. Er versucht herauszufinden, was ein menschlicher Körper an Druck aushalten kann.
Und wie du sagst, ob das Wissenschaft war oder nicht, habe ich mit einer Medizinhistorikerin geredet und die sagte, das war natürlich nicht Wissenschaft, wie wir es heute verstehen, mit allen Absicherungen und so weiter, die ja, so wie wir sie heute durchführen, auch eigentlich ja erst nach dem Contergan-Skandal, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eingeführt worden ist, diese Arbeitsweise der Wissenschaft. Aber die sagte, das ist wissenschaftliche Erkenntnis gewesen, was der produziert hat. Und das macht es natürlich doppelt schlimm, wenn nicht dreifach schlimm.
Ja,
weil am Ende profitieren wir heute davon, was diese Schweine damals veranstaltet haben.
Ja. Also irre. Ich sag mal, es ist wirklich schwer zu ertragen, dieses Thema. Und wir wollen im Grunde genommen nicht jetzt ins Detail gehen, weil das ist wirklich, das ist derartig abfucking, das kann man gar nicht beschreiben. Jedenfalls ist er ein Mensch im Arztkittel als SS-Mann, der in einer derart großen Weise schuldig geworden ist, dass die Art, wie er sich dann verpisst hat nach 1945, natürlich Bände spricht, weil er genau wusste, was auf ihn wartet. Auf der anderen Seite hat er auch, das...
Ne? Wenn man das mal... Entschuldige, aber das... Die wussten alle, dass es falsch ist, was sie tun. Sonst wären sie nicht abgehauen hinterher.
Ja, also es ist... Ja.
Nein, die haben sich natürlich, die mussten sich davor fürchten, dass die Amerikaner Rache nehmen. So werden sie sich schön geredet haben. Aber natürlich.
Ja, die hätten sie wahrscheinlich gleich erschossen, wenn sie die gefangen hätten oder die Russen. Die haben da ja nicht lange drüber nachgefackelt.
Die haben nicht lange gefackelt,
ja, aber es ist sozusagen diese, und deswegen bin ich so allergisch, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, und das hat zum Beispiel Björn Höcke gemacht, Menschen mit Behinderung, die sind kompliziert, die sind schwierig, das ist manchmal nicht gut zu ertragen. Das erfordert eine hohe Geduld und ein hohes Maß an Toleranz. Aber das ist, die gelten genauso unter dem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie alle anderen auch. Und wenn man dann sagt, oder die AfD das sozusagen mit, dadurch, dass sie ihn nicht rausschmeißen, in der Programmatik vertritt, dass Menschen mit Behinderung in einer inkludierten oder während der Inklusion in Schulen Belastungselemente sind.
Unglaublich, ja.
Ja, bei den Nazis waren das die Ballastelemente.
Ah, Ballast- daher kommt Menschen. Das.
So, das sind immer so Wortspielereien hart am Rande. Der hat mal gesagt, die EU muss sterben, damit die Nationen leben können. Als die Schlacht bei Stalingrad verloren wurde, stand am 2. Februar, also am Tag danach, im Völkischen Beobachter, sie mussten sterben, damit Deutschland lebt. Das ist die gleiche Überschrift, nur mit zwei anderen Worten drin. Also, und damit weißt du schon, wo der Hase hinläuft. Und mir wird Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass solch jemand wirklich auch nur einen Fitzel politischer Macht in Deutschland in die Hände bekommt. Das ist eine Totalkatastrophe und ein Grund zur Auswanderung. Ja, ja, weil damit bist du wieder auf der Idee zu sagen, es gibt Gute und Schlechte. Weißt du, ja. Holgi und Matthias, die kommen in den Topf für die Guten.
Weil wir
und
sind
die anderen, die
genug,
müssen leider.
Ja, aber wir reißen das Maul zu weit auf. Da finden sie auch
irgendwas. Ja, dann fliegst du halt raus, weil du frech bist. Aber die anderen, weißt du, die humpeln und hinken und sind halt ein bisschen langsamer und was weiß ich, was sie haben. Dabei können sie gar nichts dafür, weil bei ihrer Geburt was schiefgegangen ist, weil ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist. Was weiß ich. Ja, und dann erdreisten sich diese Idioten und sagen, das kütt jetzt fort. Ja. Würde man in Köln sagen. Und auf der anderen Seite, und das ist nämlich genau das Gleiche, das gehört auch dazu, auf der anderen Seite sagt man, neben dem Ausmerzen und dem Wegtun, fördern wir natürlich das Gute. Mhm. So. Das heißt, wir hegen und pflegen den gestählten Körper eines Hitlerjungen, der blond und stark ist und der laufen und springen kann und der in der Motor-HJ mit dem Moped rumfährt und in der Flieger-HJ mit dem Flugzeug fliegen kann und in der Marine-HJ auf dem Schiff rumfährt. So, und genau dieser Gegensatz ist im Grunde genommen der Untergang der Menschlichkeit und zwar in allen Bereichen, weil damit unterscheidest du etwas und das ist eben, was Mengele und sicher sehr, sehr viele andere Ärzte auch gedacht haben und in die Tat umgesetzt haben. Und dann ist der ganze Scheißdreck zu Ende, weil uns die Amerikaner, die heute so ein bisschen komisch sind, um es mal vorsichtig zu sagen, und die Sowjetunion uns befreit haben, weil wir es alleine nicht hingekriegt haben, beziehungsweise unsere Großeltern. Aus vielerlei Gründen, das will ich jetzt nicht verschweigen, aber jedenfalls Fakt ist, sie haben es nicht selber hingekriegt. Und dann verschwinden sie über sowas wie die Rattenlinie, irgendwo nach Südamerika, wo Diktatoren rumlaufen, die gesagt haben, die Nazis sind mir sehr wohl, da kann ich mit denen nämlich meinen Staat aufbauen und meine Polizei besser machen und meine Sicherheitskräfte schulen. Das haben die auch alle gemacht.
War damals schon, ne? Also die gut ausgebildete Deutsche als Exportschlager, ne?
Ja. Ja. Und das haben sie ja mit Perfektion hingekriegt in der SS und auch in der deutschen Polizei. Und dass man Leute aus dem Staat rauskriegt und dass man einfach die Bevölkerung so, ich sag mal, sich zurechtschneidet, wie man sie gerne hätte, das haben sie mit millionenfachem Mord hinbekommen. Mhm. Sie haben homosexuelle, lesbische Frauen, wenn sie kriegen konnten, Rom und Sinti, Juden und Leute, die körperliche und geistige Einschränkungen hatten, haben sie schlicht und ergreifend umgebracht, und zwar millionenfach. So, und dann war am Schluss des Tages, waren immer noch welche übrig und die hätten sie auch noch umgebracht, wenn sie denn gekonnt hätten.
Ja.
Ja, und da war der Mengele halt einer der schlimmsten von. Und
ist nie belangt worden, ne?
Er ist nie belangt worden und er ist einfach verschwunden sozusagen mit Hilfe. Ja, man kann das auch eigentlich kaum sagen, aber der Vatikan hatte seine Finger im Spiel. Es hatten alte Parteigenossen. Da gab es ja diese ominöse Odessa-Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Mhm. Die hat es gegeben oder nicht, das weiß man gar nicht so genau, aber es hat jedenfalls Hilfe gegeben. Es hat Geld gegeben, damit das alles finanziert werden konnte. Und die haben alle diese Typen rausgebracht, die sich irgendwie vor den alliierten Truppen haben retten können. Und die sind dann irgendwo im Ausland untergetaucht und haben ein schönes Leben gehabt, jedenfalls eine Weile lang.
Ist das eigentlich, also die Beteiligung der Kirche, ist das eigentlich jemals sauber aufgearbeitet worden, sauber beschrieben worden überhaupt?
Nein, es ist beschrieben worden. Es ist so, dass Leute in Klöstern übernachtet haben, also die dann weg sind mit dem Schiff irgendwie Richtung Südamerika. Die sind wohl auch tatsächlich von Italien oder Südfrankreich irgendwo los. Also Marseille war da so ein Punkt vielleicht. Das ist aber Spekulation, das kann ich nicht so genau sagen. Und der Weg dorthin, der lief offenbar auch durchaus über kirchliche Einrichtungen, sage ich mal. Ob da jetzt der Papst selbst sagte, das machen wir jetzt, das weiß ich natürlich nicht. Das wird man vermutlich auch nicht mehr rauskriegen. Aber höhere Kirchenführer, die waren da sehr wohl involviert, beziehungsweise sie wussten zumindest davon. Das ist ja auch so, dass die auch von den Vernichtungslagern wussten, weil man ihnen es berichtet hat. Und dann sagt der Vatikan hat dann gesagt, ja, wir haben ja auch Tausende von Juden aufgenommen. Das stimmt. Aber wenn der Papst
mit den restlichen Millionen, mein Freund,
hätte der Papst sich hingestellt und gesagt, die Deutschen bringen die Juden um, das wäre auch in Deutschland gehört worden.
Dann hätten in Deutschland die Kirchen gebrannt, ne?
Das kann ja sein, aber das hätte man riskieren können. Ich will mal so ein Beispiel sagen. Johannes Paul II., so mal als Gegenbeispiel, das nötigt mir dann schon großen Respekt ab, obwohl ich natürlich gar nicht so religiös bin. Aber es ist schon eine große Tat gewesen, zu sagen, angesichts der Überlegung des Warschauer Paktes Anfang der 1980er Jahre in das aufmüpfige Polen einzumarschieren, Stichwort Solidarność,
sich dahin zu stellen.
Hat er dem Brezhnev einen Brief geschrieben, der ist auch tatsächlich dokumentiert. Er sagt, wow. Da steht dann so sinngemäß: Wenn der Warschauer Pakt in Polen einmarschiert, sieht sich der Heilige Vater genötigt, nach Polen zu kommen. Überlegt ihr mal. Und dann haben die offenbar in der Runde der geheiligten Vertreter des Warschauer Paktes gesagt, also den Heiligen Vater umbringen, festnehmen, wegschicken.
Schwierig.
Das macht keinen guten Eindruck.
Das macht klar.
Und dann lassen wir das besser. So. Das ist Courage. Da setzt du dein Leben und dein Amt ein, aber dafür bist du zumal als Papst. Wirklich, wirklich gewählt. Ja, du bist der Vertreter derjenigen, die ihren Chef am Kreuz haben nageln sehen. Ja, also du bist ja Petrus Nachfolger. Mhm. So, und der hat Jesus am Kreuz gesehen. Also ich bitte dich, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben es stillschweigend unter Protest, wie auch immer, jedenfalls nicht öffentlich, geduldet.
Na, und dann ist er ja trotzdem nach Polen gefahren, ne? Ein paar Jahre später.
Ja. Genau. Das war, also wie gesagt, der ist ja kirchlich sehr umstritten und theologisch weiß ich nicht, er hat nicht so viele Reformen gemacht, wie man von ihm erhofft hat, aber das war bei anderen Päpsten auch so. Aber das muss ich wirklich sagen, da war er ein richtiger Big Player und das war gut, fand ich.
Haben wir über den eigentlich schon mal eine Sendung gemacht? Nee, ne?
Wir sind ja auch keine Religionssendung.
Gut, da frage ich mal die Kollegin Florin.
Ja, genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 9.06.2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.